Ja, wenn wir miteinander in die Nähe Gottes hineingehen, Gott aus seiner Herrlichkeit in unserer Mitte, wir wollen ihn feiern, wir sind hier versammelt, weil wir ihn feiern wollen uns Zeit nehmen für ihn, für das, was er uns schenkt, wo er uns begegnet. Das ist ein Vorrecht, demjenigen zu begegnen, der Himmel und Erde erschaffen hat und regiert und durchwaltet, der versprochen hat, in der Mitte seines Volkes, der Gemeinde, des Leibes Jesu zu sein. Lieder sind nicht nur einfach so Lieder, Gebete sind nicht nur irgendwelche Worte bis zur Decke, sondern Gott hat verheißen, in der Mitte seines Volkes zu sein. Gott, ihm dürfen wir all das sagen. Und was du laut oder leise im Gebet gesagt hast, ihm hingehalten hast, er hört es, er weiß darum. In seiner Nähe sind wir zu Hause, sind wir aufgehoben und dürfen wir sein. Wir sind eingeladen in seine Nähe. Und jeder Gottesdienst soll in seiner Art und Weise dazu beitragen, dass wir Mut finden, in die Nähe Gottes hineinzukommen, ganz bewusst. Oder plötzlich, weil wir regelmäßig zum Gottesdienst gehen, dass uns Gott an einer Stelle erwischt und uns anspricht und wir spüren, hupsala, da hat er mich gemeint, an der Stelle möchte er mich verändern, mich anrühren, mir etwas deutlich machen. Mit der Nähe, mit dem Handeln, mit dem Wirken Jesu, mit dem Wirken des Geistes Gottes rechnen, das ist schon eine tolle Sache, eine schöne Sache. Und das, was vorhin vielleicht ein wenig flapsig rausgekommen ist, wir wissen nicht, Rudolf, ob du in den Himmel kommst. Heilsgewissheit ist etwas, was ganz, ganz zutiefst in unserem Glauben ist. Wir wissen, dass wir Kandidaten des Himmels sind. Wir wissen, dass du, Rudolf, im Himmel bist, in der Nähe Gottes zu Hause bist. Nicht nur hier auf der Erde, sondern dann dort in seiner Nähe. Das macht unseren Glauben aus, diese Heilsgewissheit, dass wir nicht darum kämpfen müssen, dass wir nicht in irgendeiner Form nicht genau wissen, ob uns Gott annimmt oder ob er nicht uns annimmt, sondern dass er alles für uns gegeben hat. Und dass es ihm wichtig ist, dass wir das wissen. Ihr aber seid schon rein, sagt Jesus zu seinen Jüngern, um des Wortes willen, was ich zu euch gesagt habe. Und wie oft ist das Wort Gottes an uns ergangen und wir durften zuhören bei dem, was Christus uns gesagt hat. Ich habe heute etwas mitgebracht, so wie sich das gehört. Stellt euch vor, wir würden auf so eine Bergtour gehen. Vielleicht zur Zugspitze, vielleicht Matterhorn, vielleicht Großglockner, vielleicht Mont Blanc Massiv, vielleicht was auch immer. Ihr wisst, dass wir als Familie einige Jahre in Bayern gewesen sind. Unsere Kinder, unsere beiden Jüngsten sind da geboren, Wolfratshausen und Starnberg. Wir haben als Familie nie so eine richtige Bergtour gemacht. Aber wir haben mit der Gemeinde zusammen eine Bergwanderung gemacht, nicht nur eine, sondern die eine oder andere bei Lenggries. Also wir waren ja in der Nähe von Bad Tölz, Geretsried haben wir gewohnt, das ist tatsächlich Bad Tölz, Lenggries, Starnberger See, Garmisch-Partenkirchen, all diese Ecken, Herzogenstand. Das ist schon eine tolle Sache. Wir waren mit der Gemeinde unterwegs. Wir haben die Gemeinde eingeladen, wir haben die Gäste, jeden, der wollte, mit eingeladen, diese Bergtour zu unternehmen. So schöne Schuhe wie jetzt habe ich damals nicht gehabt. Aber zumindest, wir hatten sicherlich einen Kinderwagen dabei. Katharina ist im Kinderwagen dann gefahren worden und unsere beiden Ältesten dann vor uns hingetobt über Stock und Stein. Aber es war eigentlich, sagen wir mal, ein gemütlicher Weg. Und am Ende, es war so ein kleiner Bach, Bergbach halt dabei, am Ende so ein schöner See mit einer Berghütte, so eine Jause. Das ist schon eine tolle Sache, wenn man dann so mehrere Stunden gewandert ist und dann am Ende eine Schweinshaxe und dann so einen Humpen zu trinken, weil es wirklich, es war warm und es ist schon auch eine Wanderung. Wir sind gemütlich gewandert, haben mit dem einen geredet, mit dem anderen geredet, unsere Kinder vor und zurück, haben den Weg sicherlich zweimal gemacht. Das ist schon eine tolle Sache, miteinander so eine Bergtour zu machen. Was nimmt man mit? Bergschuhe, Regensachen, vielleicht Rucksack, Esspaket, Wasserflasche, all solche Sachen und natürlich Sonnencreme und was weiß ich was, alles so etwas. Für so eine richtige Bergtour, wenn es dann aufs Matterhorn oder auf Zugspitze oder wie auch immer Mont Blanc-Massiv geht, würde man sicherlich das eine oder andere noch mehr mitnehmen, so richtig die Ausrüstung komplett einpacken. Da würden wahrscheinlich diese Bergschuhe auch schon nicht mehr reichen. Da müsste man Eispickel, wenn man dann über das Gletschermassiv drüber will, dann machen. Wir sind dann mal mit der Seilbahn über das Mont Blanc-Massiv, über den Gletscher geflitzt, aber eben nur mit der Seilbahn. Wenn man da drüber will, da muss man schon ganz anders ausgerüstet sein. Da muss man Seile mitnehmen, da muss man eine Seilschaft binden, da muss man sich gegenseitig sichern und anbinden. Hammer und Haken, Seile, Pickel, all solche Sachen, Schneebrille muss man dann dabei haben. Was wäre, wenn wir so eine Bergtour machten? Es gibt ja zwei unterschiedliche Arten, so eine Bergtour zu machen. Vielleicht noch ein paar mehr, aber sicherlich diese beiden. Entweder man geht als Gruppe. Man geht als Gruppe und wenn man auch so über einen Gletscher muss, als Seilschaft auf jeden Fall, man sichert sich gegenseitig ab. Man gehört zusammen, man muss auf den einen warten, man muss auf den anderen warten, wenn er ein wenig vorgeht, ob dann auch dieser Gletscher sicher ist. Und wenn einer reinfällt, muss man schauen von der einen, von der anderen Seite, dass er wieder hochkommt. Die Seile müssen auf jeden Fall halten. Eine gefährliche Tour, jeder hat da seine Last, nimmt seine Sachen auf den Rücken, muss seine Ausrüstung tragen. Wir sind aber miteinander verbunden, man achtet aufeinander. Bergtour kann man auf diese Art und Weise als Seilschaft machen. Man kann es aber auch so machen, dass man sagt, Langsame sind sowieso immer hinderlich, drosseln das Tempo, drosseln den Spaß, wir wollen das Ziel erreichen, wir wollen die gute Wetterphase nutzen. Die ersten 10 von uns, die es schaffen, die haben dann oben auf dem Berg so eine Pause, können sich was zu essen gönnen, können ein paar Bilder machen, haben Zeit. Die anderen wären dann auf der Rücktour wieder abgeholt, eingeholt, müssen dann in dem Moment umkehren. Nur die ersten 10 schaffen's. Was würde das für eine Atmosphäre auf der Bergtour geben? Die Gemütlichkeit ist vorbei, die Gemeinschaft ist vorbei, nur die ersten 10 schaffen's. Wie würde man miteinander wetteifern, zu den ersten 10 zu gehören? Was würde geschehen, wenn ich das auf Gemeinde beziehe? Nun haben wir ja so eine Bergtour als Gemeinde gemacht, gemütlich und am Ende haben wir alle Pause gehabt. Was für eine Atmosphäre wäre in der Gemeinde, wenn nur die ersten 10 in den Himmel kämen oder ersten 25 oder was auch immer? Wenn wir sagen müssten, strengt euch alle an, wir können nicht gewährleisten, aber die ersten 10, die schaffen's. Was für eine Atmosphäre wäre bei uns in der Gemeinde, wenn man tatsächlich nicht wüsste, ob er dabei ist, ob er zu den heiligsten 10 gehört? Man müsste wahrscheinlich immer darauf bedacht sein, dass der andere ein bisschen unheiliger bleibt. Es gibt ja da so Prinzipien, wo man dem anderen immer ein wenig Ärger macht, damit er sich ärgert und er sagt, siehste, du bist nicht heilig. Wenn die ersten 10 nur in den Himmel kämen, was für eine Atmosphäre wäre in der Gemeinde? Es gibt 2 Möglichkeiten, so eine Bergtour zu machen. Dieses kleine Beispiel mit diesen Schuhen hier auf der Kanzel soll eigentlich nur eine Vorbereitung sein auf den Predigttext. Was würde Paulus jetzt wohl sagen? Womit würde Paulus wohl Gemeinde vergleichen, mit dem einen Bild, mit dem anderen Bild? Was wäre ihm wohl wichtig? Nur die Besten, die Heiligsten kommen in den Himmel? Strengt euch an, Gemeinde ist ein Wettlauf? Oder würde er sagen, Gemeinde ist eine Seilschaft? Habt Acht auf den Schwachen. Ich möchte mit euch jetzt den Predigtext lesen, um deutlich zu machen, wie Reich Gottes im Blick des Paulus aussieht. Galater 5, die Verse 24 bis einiges, Kapitel 6, Vers 10. Wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren, nicht neidisch aufeinander sein. Wenn sich jemand aber zu einem Fehltritt verleiten lasst, so sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Luther übersetzt, werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Diesen Bibeltext hat vielleicht der ein oder andere auch im Ohr. Wer sich aber einbildet, er sei etwas Besonderes, der belügt sich selbst. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders aber denen, die durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Gemeinde als Seilschaft, jeder trage des anderen Last. Habt Acht aufeinander und wenn jemand fällt, holt ihn aus der Felsspalte wieder raus. Aber passt auf, dass ihr selber da nicht reinrutscht. All diese Beispiele machen deutlich, wo Paulus Gemeinde sieht. Gemeinde ist eine Seilschaft. Wir achten aufeinander und helfen aufeinander und sind aber doch fest miteinander verwurzelt oder sagen wir mal verbunden oder angebunden oder wie auch immer. Wir gehören zusammen als Gemeinde und machen den Weg gemeinsam. Bergtour, Gemeinde als Bergtour. Paulus begründet das mit dem Gesetz Christi. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das ist ja ein Wort, Gesetz, das hört man nicht so gerne. Gesetze sind etwas wie Verbote oder Sachen, die mir etwas verbieten, die mir deutlich machen, wo ich dieses oder jenes zu tun habe oder zu lassen habe. Wer lässt sich schon gerne was sagen? Aber Gesetz ist doch auch etwas anderes. Wenn ich an Gesetze denke, Grundauftrag, Gesetz Christi, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Paulus führt das auf den Grundauftrag, das Handeln Christi ganz am Anfang, ganz zutiefst seines Auftrages gehört dazu, dass er die Last dieser Welt trägt. Und das verkünden wir und das dürfen wir verkünden. Christus trägt die Last, die Schuld dieser Welt, die Sünde dieser Welt. Er trägt es. Und Paulus führt die Art und Weise, wie wir als Gemeinde miteinander umgehen sollen, auf diesen Grundauftrag Jesu zurück. Ist Jesus nicht auch gekommen, um unsere Lasten zu tragen? Wie können wir dann sagen, dass nur die Besten, die heiligsten 10 in den Himmel kommen? Gemeinde ist Gemeinschaft, achtet aufeinander. Und wer auf sich und seine Fähigkeiten sät, der wird davon Verderben ernten. Wer aber auf das Wirken des Geistes Gottes sät, der wird ewiges Leben ernten. Dann setzt sich dieses Puzzle zusammen zu einem eigenen Bild. Wer meint, etwas zu sein, das schaffe ich schon alleine, da brauche ich die Gemeinde nicht, das kriegen wir schon hin, heilig genug bin ich, wird aus dieser Haltung Verderben ernten. Vergiss es nicht. Vergiss nicht, wenn du auch wieder so denkst. Das brauche ich Gemeinde, ich bin das alleine. Heilig genug bin ich ja, ich weiß, wo es geht. Bibel lesen kann ich zu Hause auch und beten auch. Also was soll's, Gemeinde macht sowieso nur Nerverei. Ja, auf einer Seilschaft ist das tatsächlich so. Die Schwachen sind dann eben auch festgebunden. Diejenigen, die vielleicht nicht so gute Stiefel haben oder die Eispickel vergessen haben oder was auch immer. Natürlich, die muss man in die Mitte nehmen, damit sie von rechts und links festgebunden sind, wenn sie auf dem Gletscher ausrutschen. Und der Mont Blanc-Gletscher, das ist ja schon, da gibt's ja sogar so eine Höhle, da kann man innen reingehen und kann also das Blau dieses Eises sehen. Das also, und das rutscht ja immer ein Stückchen weiter. Wir müssen das ja immer ein Stückchen weiter aufbohren. Wer da mal drin war, es ist schon fantastisch, wie das aussieht. Aber da sind auch Spalten drin, und zwar ziemlich tiefe Dinge. Habt Acht aufeinander. Ich will nicht, dass jemand verloren geht. Bergsteigen, Gesetz Christi, nachdenken darüber, was das heißt. Gesetz, es gibt auch das Wort im Thema Naturgesetz. Leben wir nicht in Geborgenheit all der Naturgesetze, die ja auch Gesetz sind? Es fallen entweder in England bei Newton oder in China oder in Deutschland alle Äpfel auf den Fußboden. Auch in Tadschikistan, was weiß ich wo. Das ist auf der Erde ganz überall gleich. Das sind physikalische Gesetze. Äpfel und Birnen auch, meistens jedenfalls, fallen von oben im Baum runter auf die Erde, in Erdmittelpunkt. Genauer gesagt, das sind Naturgesetze. Sonst könnten wir gar nicht leben. Wenn das nicht so wäre, dass uns der Erdmittelpunkt, so die Masse dieses Planeten uns anziehen würde, würdet ihr alle schweben. Das geht gar nicht mit dem Sitzen und all das, würde gar nicht funktionieren. Gesetze sind etwas, die das Leben eingrenzen, aber doch dann lebbar machen. Aber nicht nur Newton, sondern auch mathematische Gesetze. Pythagoras, ganz genauso. Im rechtwinkligen Dreieck ist das Quadrat der Seiten. Da kann man die Länge der verbindenden Hypotenuse ausrechnen. A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Das sind Konstruktionsgeschichten. Oder der Satz des Thales über einer Linie sind die Schenkel des Dreiecks, die dann diese Linie bilden, beziehungsweise dann nachher einen Kreis, wenn da der rechte Winkel ist. Egal, wie lang die Schenkel sind, es muss der rechte Winkel sein, bildet einen Kreis. Satz des Thales. Alle Statik baut auf diesen paar Gesetzen auf. Das mit den Dreiecken, das mit Cosinus und Sinus und all diese Dinge baut darauf auf. Gesetze ermöglichen unser Leben. Und dass die Äpfel nicht anfangen, in den Himmel zu fallen, sondern immer noch auf die Erde fallen, macht unser Leben eigentlich erst möglich. Und das, was bei Naturgesetzen, Mathematik, physikalisch oder chemisch oder was auch immer, für uns so selbstverständlich ist, es im geistlichen Bereich doch ganz genauso. Reich Gottes geschieht da, wo man das Gesetz Christi beachtet. Wenn man es andersherum macht, gibt es kein Reich Gottes mehr. Da gibt es vieles andere, was vielleicht auch fromm wäre und wo man vielleicht auch bestimmte Art von Gebete beten kann. Aber es gibt dann nicht mehr das Reich Gottes, wo Christus seine Verheißung gegeben hat und erfüllt. Das müssen wir wissen und nicht vergessen. Man kann fromm sein mit vielen anderen Geboten und Gesetzen. Aber wenn das Gesetz Christi nicht beachtet wird, gibt es kein Christsein. Bestenfalls irgendeine Art Frömmigkeit. Aber das Wirken des Geistes Gottes geschieht nicht. Und von ihm haben wir das Leben. Gesetz Christi. Wenn man nicht bereit ist, Gemeinde aufgrund des Gesetzes Christi zu bauen, achtet auf den Schwachen und behandelt ihn wie in einer Seilschaft. Und achtet darauf, wenn er in eine Felsspalte fällt, holt ihn da raus, lasst ihn nicht liegen. Freut euch nicht darüber, ha, wieder einer weniger, die 10 Besten kommen sowieso nur in den Himmel, oben ist ja sowieso nicht genug Platz. Gefährlich. Reich Gottes kann man auch anders bauen, oder Christenheit oder Kirche oder Frömmigkeit kann man auch anders bauen, aber das Gesetz Christi lebt unter der Verheißung Jesu Christi. Christ ist man, wenn man Jesus Christus nachfolgt. Das ist so einfach, dass es so kompliziert schon wieder ist. Christ ist man, wenn man Jesus Christus nachfolgt, nicht nur irgendeine Frömmigkeit praktiziert. So einfach es ist, so intolerant ist es auf der anderen Seite. Christsein ohne Christus. Gemeinde ohne Gesetz Christi. Uns muss deutlich sein, dass das nicht geht. Und dass die Äpfel auch im Reich Gottes nicht in den Himmel schweben, sondern ganz normal auf die Erde fallen. Das ist in den Naturgesetzen so, und wenn es im Reich Gottes so ist, dann fügt sich der Segen Gottes ein. Geistliche Gesetze sind genauso Konstruktionselemente. Das eine hat der Schöpfer festgelegt mit dem Newtonschen Gesetz und Pythagoras und wie sie alle heißen. Und das andere hat der Erlöser festgesetzt, und beides ist Jesu Vater. Reich Gottes funktioniert so. Bitte bau Reich Gottes nicht anders und erwarte aber auch nicht, dass Christus sein Reich, sein Leib anders baut. Und wenn all die Schwachen kommen, die nicht so schnell laufen können und die einfach nur nervig sind, weil sie immer nerven und auf die man immer warten muss und die nicht so viel tragen können. Wenn Jesus sich dafür entschieden hat, mühselige und Beladene einzuladen, dürfen wir nicht wundern, dass er dafür sorgt, dass sie plötzlich auch da sind. Und uns dann sagen, tragt sie miteinander, ihr seid Gemeinde, ihr seid Reich Gottes, ihr seid Leib Christi miteinander. Und der eine leidet mit, wenn der andere leidet. Geistliches Konstruktionsgesetz, tragt einander die Last. Natürlich, das muss man nochmal bedenken, was heißt es, wenn man einander die Last trägt? Heißt das, dass man die Rucksäcke dann austauscht? Du trägst meinen Rucksack, ich trage dann deinen Rucksack. Ist das gemeint? Möglicherweise muss man hier das Bild so ein wenig verlassen. Ich denke ja eher an Lastkähne auf der Ruhr oder Rhein oder Elbe oder was weiß ich wo, Donau. Wenn ein Kahn leckgeschlagen ist, dann muss man die Ladung umladen und muss den einen Kahn entlasten, er muss dann ins Trockendock und so weiter und so weiter. Aber in diesem Bild wird deutlich, miteinander werden wir getragen durch das Wasser. Miteinander werden wir getragen durch das Wasser. Das fehlt vielleicht bei dem Bild der Bergstiefelei. Aber das gehört ja genauso gut zu unserem Bild mit dazu, dass Paulus sagt, tragt einander die Lasten, achtet aufeinander, wenn der andere in sich zusammenbricht, dann nimm ihm die Lasten ab, denn ich trage euch miteinander. Bereitschaft, die Lasten zu tragen. Christus hat unsere Schuld getragen, und da, wo wir unsere Lasten ihm aufbürden, trägt er das. Er trägt uns mit alledem, und wir dürfen andere mit in seine Nähe hineinnehmen. Er hat sie überwunden. Schuld und Sünde, er hat sie überwunden. Was geschieht eigentlich, wenn wir einander die Lasten tragen? Es geschieht Gemeinschaft, es bildet sich Leib Christi an der Stelle aus, Gemeinschaft voreinander, denn Gott der Bibel hat sich offenbart als trinitarischer Gott, als ein Gott in Gemeinschaft. wenn er uns deutlich macht, dass auch Reich Gottes Gemeinschaft sein soll, also Seilschaft, wo man einander hilft und zur Seite steht, einander die Lasten trägt, gebietet er uns nur das zu tun, was er von seinem Wesen her ohnehin ist. Er ist drei in eins. Wir werden dann letztlich nur so geprägt, wie er ohnehin schon ist. Es ist also eine Art der Offenbarung, so wie Christus sich, wie Christus Gott uns offenbart und deutlich macht. Gemeinschaft entsteht, ein geistlicher Leib entsteht, eine Einheit vor Gott entsteht, da wo wir unsere Lasten einander tragen, abnehmen, wenn wir mal ins Trockendock müssen. Und die Wahrheit ist, dass uns Gott miteinander trägt, weil wir Lastkähne sind, weil wir Flussschiffer sind oder was auch immer. Von mir aus auch Küstenmotorschiffe oder wo auch immer. Natürlich sind das Bilder, aber sie helfen uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle deutlich wahrzunehmen, wie Christus möchte, dass wir Reich Gottes bauen. Wenn wir miteinander zu Gott kommen, unsere Sorgen tatsächlich auf ihn werfen im Gebet, ihm das abgeben, wenn wir miteinander sozusagen ins Trockendock müssen, er trägt uns damit. Denn er sorgt sich um uns und sorgt für uns. Das, was Paulus hier in dem Predigttext deutlich macht, ist, dass der Geist Gottes wirkt. Vom Anfang des Predigttextes bis zum Ende wird deutlich, dass der Geist Gottes wirkt. Und wenn der Geist Gottes uns Leben gegeben hat und uns prägt, dann lass doch den Alltag auch vom Geist Gottes geprägt sein. Und was das heißt, macht er dann ja gleichzeitig dann deutlich. Wir wollen noch nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren, einander nicht neidisch aufeinander Acht haben oder neidisch machen oder was auch immer. All diese Dinge. Kapitel 5 im Galaterbrief ist das Kapitel der Geistesfrüchte. Um dann wahrzunehmen, was heißt es denn, wenn der Geist Gottes unter uns wirkt, da wird es nochmal genau aufgeschlüsselt, was das eigentlich heißt. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wenn der Geist Gottes so wirkt, dann unser eigenes Leben da noch dazu tun und ihn so wirken lassen, dann werden wir davon ernten, und zwar ewiges Leben. Und in besonderer Weise erleben, wie er uns trägt. Geist Gottes. Liebet einander. Im Johannesevangelium kommt dazu nochmal ein weiterer Hinweis Jesu. Ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr einander liebet. So wird die Welt erkennen, dass wir Gottes, dass wir Jesu Jünger sind. Einander in Liebe tragen und ertragen. Ein neues Gebot, Johannes 13, 34. Wer auf sein Fleisch sät, der wird Verderben ernten. Was hieße das denn? Auf sein Fleisch säen hieße auf seine eigene Stärke. Darauf, dass man es alleine schafft. Darauf setzen, dass man schon die richtige Abstammung hat. Auch wenn es eine fromme Abstammung wäre. Darauf setzen, dass man genügend eigene Fähigkeiten hat. Darauf setzen, dass man ja so viel Sünde gar nicht gemacht hat. Ich habe keinen umgebracht. Was soll Gott schon gegen mich haben? All diese Gedanken, wer das in seinem Herzen hat, seinen eigenen Ruhm, sein eigenes Ansehen sieht und darauf setzt, der wird davon Verderben ernten. Das heißt, in diesem wunderschönen Text, der das Reich Gottes beschreibt, ist eine tiefe Verfluchung mit drin. So schön die Bibel oft mit ihren Worten das Reich Gottes beschreibt, sie macht deutlich, Gericht ist mit dabei. Allversöhnung steht da nicht. der wird das Verderben ernten. Das sollten wir hören. Deswegen schreibt Paulus auch hier in Kapitel 6, Vers 4a, vielmehr jeder soll sein eigenes Tun überprüfen. Das kannst nur du. Du kannst nicht mit deinen Ohren für deinen Nachbarn hören. Wir hören gerne Bibel und Predigt für unseren Nachbarn. Gut, dass er das mal endlich hört. Und all solche, jeder prüfe sich selbst, das schreibt Paulus auch den Korinthern. Etwas, das kannst du nur in deinem Leben überprüfen. Wie weit hat Gottes Geist mich schon geführt? Wie weit ist das schon Realität geworden? Wie weit spüre ich und merke ich, dass ich von dem Wasser, sagen wir mal, getragen werde? Dass ich nicht selber trage? Auch wenn die Lastkähne natürlich in ihren eigenen Rumpf das ganze Zeug eingeladen bekommen. In Neuss konnten wir das immer gut sehen, wenn da die Lastkähne, die Flussschiffer umgeladen werden. Da ist eine große Futtermittelgeschichte und da konnte man sehen, wenn dann neue Saatkörner kamen oder rausgepumpt werden und so weiter. Natürlich muss der Kahn selber das dann tragen und in sich aufnehmen und hat vielleicht den Eindruck, ich muss alles alleine tragen. Manchmal hat man im Reich Gottes diesen Eindruck. Und doch ist es das Wasser. Deswegen, der werfe seine Sorge auf ihn, denn er trägt uns miteinander. Gutes tun. Zum Abschluss. An dieser Stelle kommt dann das Gute tun. Nicht am Anfang. Hier steht nicht, erarbeite dir dein Heil durch Gutes tun. Das nicht. Sondern Paulus macht das umgekehrt. Er macht deutlich, ist Christus nicht derjenige, der am Anfang uns dieses Vorbild gegeben hat, indem er unsere Lasten ganz am Anfang abgenommen hat, getragen hat. Und wenn wir sein Reich bauen, müssen wir genau das tun. Und dann entsteht sein Reich, sein Leib. Das wünsche ich uns. Miteinander werden wir uns wieder über Gemeinde ärgern, wenn wir uns wieder darüber ärgern, dass so viele fehlerhafte, langsame Leute mit der falschen Ausrüstung dabei sind. Natürlich, auf der Bergwanderung haben der eine oder andere auch Sommerschuhe mitgebracht. Es ging schon auch über Stock und Stein und Wurzeln und was auch alles da ist. Und auch unseren eigenen Kindern haben wir ein bisschen festeres Schuhwerk angezogen und sie sind dann drum geflitzt. Und doch, Christus hat sich dafür entschieden, dass wir aufeinander Acht haben und lädt Mühselige und Beladene ein. Ärger dich nicht über die Mühseligen und Beladenen, sondern freu dich über die Gnade Christi. Es ist viel besser. Es ist viel besser. Lasst uns beten miteinander. Wer betet?